Ein bisschen ist es wie im Theater, da schließen auch so langsam die Sommerbühnen und die Spielzeit in den Häusern kündigt sich schon an. Ähnlich ist das auch in der Kunstwelt, die mit der Berlin Art Week in die Herbstsaison startet. Mehr als 100 Museen, Sammlungen, Galerien und Projekträume feiern ab morgen gemeinsam die Kunst mit neuen Ausstellungen, Talks, Führungen, Performances und vielem mehr. Und das in diesem Jahr zum 15. Mal. Was ihr in den kommenden 5 Tagen bis Sonntag nicht verpassen dürft, darum geht's in dieser Folge. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Hallo.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
Für dieses Gespräch bin ich jetzt wieder mit 2 ausgewiesenen ExpertInnen verbunden, Elke Buhr und Sebastian Frenzel vom Monopol-Magazin. Erstmal hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Ich traue es mich noch gar nicht so richtig zu sagen, aber der Sommer, der geht ja so langsam vorbei. Der Herbst, der kommt und damit auch die Tage, die man ohne Sonnenfomo im Museum oder Galerie verbringen kann. Die Berlin Art Week ist da so ein bisschen so ein Zwischending von draußen und drin. Was mögt ihr denn jetzt an der eigentlich am meisten?
Elke, fang du an.
An der Berlin Art Week mag ich alles, was ich auch an Berlin mag, nämlich, dass sie so vielfältig ist und dass sie so riesig ist und dass man sich verläuft und dass man gar nicht weiß, wo man zuerst hin soll. Also es gibt ja immer so viel Gerede über Berlin. Ist jetzt Berlin eigentlich noch die Kunststadt? Und man muss ja auch sagen, dass Berlin wirklich politische Probleme hat, dass es irgendwie die, es kommen weniger Touristen, die Kultur wird immer weniger investiert. Es ist wirklich, also man hat es uns nicht leicht gemacht, gerade in den letzten Jahren unter dem bestehenden Senat. Aber wenn man dann die Berlin Art Week hat, dann sieht man, was da eben doch noch alles läuft. Und an der Berlin Art Week finde ich so sympathisch, dass da auch immer so ganz kleine Institutionen und kleine Projekträume und Initiativen dabei sind und halt auch die großen Häuser. Und also da gibt es dann halt die riesen fette Catalan, Maurizio Catalan Ausstellung in der Nationalgalerie. Aber es gibt eben auch was ganz Kleines, einen kleinen Film von Carsten Höller in einer Unterführung am Hermannplatz und so weiter. Also das heißt, es ist so vielfältig, dass es einen dann wieder Spaß macht, Berlinerin zu sein.
Ja, komplett. Und man hat diese tolle Mischung von geplant und irgendwie reingestolpert. Und das betrifft Ausstellungen, aber Menschen irgendwie auch. Also man ist mit A und B dort verabredet, trifft dann aber C und D und geht dann da und dahin. Und dann hat man diese verschiedenen Formate. Also man kann ja Kunst angucken, man kann auch Kunst kaufen. Man ist mal in einem White Cube im Museum, dann wieder in einem Ort, an dem man auch irgendwie nach vielen Jahren in Berlin einfach noch nie war. Also man entdeckt die Stadt und man entdeckt natürlich neue Kunst auch.
Mhm. Über die Bedeutung der Berlin Art Week für die Berliner Kunstszene haben wir auch mit Mona Steele gesprochen. Sie leitet die Berlin Art Week.
Die Berlin Art Week ist wichtig für die Kunstszene, würde ich sagen, weil sie in dieser sehr außergewöhnlich vielfältigen, aber eben auch extrem dezentral organisierten Kunstlandschaft einmal im Jahr einen gemeinsamen Rahmen, eine gemeinsame Plattform gibt. Und Berlin hat nicht ein Kunstzentrum, sondern eben ein ganzes Netz, was sich wirklich über die ganze Stadt verteilt. Und das zu bündeln, diese Programme zu bündeln und einmal im Jahr zu aktivieren, darin liegt ein großer Verdienst dieser Festivalwoche. Und diese Verdichtung von Programmen in dieser Festivalwoche im September bringt erhöhte Aufmerksamkeit für den Kunststandort, für die einzelnen Akteure, die diese Sichtbarkeit so einzeln für sich alleine nicht erreichen können. Und in dieser Gesamtheit, in diesem Zusammenkommen liegt eine große Stärke.
Ja, ihr beide habt es auch gerade schon gesagt, Mona Steele auch alleine, wenn man schon ins Programm schaut und auf die dazugehörige Karte, kann man die Bandbreite wirklich sehen. Man kann bis raus nach Dahlem fahren, Reinickendorf oder im Osten Hellersdorf oder Lichtenberg. Oder man fokussiert sich eben aufs Zentrum, um Kunst zu sehen. Wisst ihr denn schon, wen ihr sehen wollt?
Also ich will gucken, wer in der Gemäldegalerie nackt kommt, weil nämlich Ersan Montag, der ist eigentlich Theaterregisseur, aber in letzter Zeit auch viel in der Kunst gemacht, hat vor 2 Jahren den Deutschen Pavillon unter anderem in Venedig mitbespielt. Der macht eine Performance in der Gemäldegalerie und Gemäldegalerie ist ja bei uns der Ort, da sind die Cranachs und da sind die ganzen alten Meister, wirklich wunderschön, so ein bisschen verschlafen. Und auf den Fotos, die uns vorher geschickt wurden, waren halt nackte Menschen zu sehen. Und das war sehr lustig, weil ich habe da dann auch gesehen, dass ein Autor von uns, der Kurator Udo Kittelmann, auf der Liste stand der Leute, die da mitmachen. Und dann habe ich gesagt, Udo, bist du jetzt nackt in der Gemäldegalerie? Und er hat dementiert. Er hat gesagt, nein, auf keinen Fall. Insofern möchte ich jetzt gucken, wer da was anhat und wer da was eigentlich macht. Also das ist mein erster Plan. Ersan Montag in der Gemäldegalerie.
Mhm. Es geht da halt irgendwie um diesen Begriff alte Meister, um das Altern, um die Frage, warum die alten Meister auch nach Jahrhunderten immer noch so frisch und glatt aussehen, warum wir ihnen so viel Sorgfalt und Liebe geben, aber mit alten, realen Menschen vielleicht weniger gut umgehen. Genau, das wird bestimmt richtig gut.
Sebastian, du hast auch zumindest Kontakt gehabt mit einem Künstler, der sich nicht so leicht fassen lässt, Maurizio Cattelan. Dem hast du im Vorfeld ein paar Fragen zugeschickt, die es jetzt auch nachzulesen gibt im aktuellen Heft. Persönlich greifbar eben nicht so einfach. Was ist das für ein Typ? Und ja, der zeigt ja dann auch in der Nationalgalerie eine Ausstellung. Was wird es da zu sehen geben?
Ja, Cattelan kennt natürlich jeder, großer Star. Und ich glaube, die an die Wand getapte Banane ist, ohne hier irgendwie so Superlative verwenden zu wollen, aber doch wohl das bekannteste Werk der vergangenen Jahrzehnte vermutlich. Und natürlich auch so eine totale Clownsnummer und immer wieder die alte Frage, ist das überhaupt Kunst? Das kann doch mein Kind auch. Bei Cattelan ist aber interessant, dass quasi der Humor und dieses Clownartige ist so der Vordergrund und dahinter liegt aber noch mehr. Er hat eine wahnsinnig interessante Biografie. Wenn man sich damit mal beschäftigt, merkt man vor allem, welchen starken Drang er hatte, gar nicht unbedingt Künstler zu werden, aber aus dem normalen Leben auszubrechen. Also er kommt aus Padua in Norditalien, aus einer proletarischen Arbeiterfamilie, ganz einfache Verhältnisse und ist dann, glaube ich, mit 16 oder so abgehauen. Katholische Erziehung, strenge Eltern, er war Messdiener. Die Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche, mit Autoritäten jeder Art, mit der Familie, mit der Kindheit, das spielt bei ihm eine große Rolle. Und er hat diesen wahnsinnigen Drang gehabt, auszubrechen aus dem Leben, das er hatte. Und ich glaube, er war auch nie auf einer Kunstakademie und er ist wirklich ein klassischer Fall von jemandem, für den es einfach keinen anderen Begriff gibt als Künstler. Das ist er nun mal und vermutlich einer der berühmtesten der Gegenwart. In Berlin wird er die neue Nationalgalerie in eine Kirche verwandeln, so ist es angekündigt. Am Eingang wird man durch eine Replik des Brandenburger Tores gehen. Also es gibt da auch so einen Berlin-Bezug natürlich. Und drinnen wird es, glaube ich, relativ leer. Es sind aber ein paar seiner bekanntesten Arbeiten auch dabei. Also super bekannt ist zum Beispiel der kniende Hitler. So eine ja, lebensechte Figur, ein kniender Junge, wenn man von hinten erstmal guckt, der irgendwie um Vergebung bittet. Der auf den Knien hockt und so eine ganz liebreizende Figur. Wenn man dann drumherum geht, dann erkennt man halt das Gesicht von Adolf Hitler. Und diese Verbindung von dem Niedlichen und dem Schrecken, der Frage, ob man dem größten Menschen schlechter aller Zeiten vergeben kann, also auch die Frage der Religion und des Glaubens, all das spielt damit rein. Und es ist, wenn man so will, natürlich auch eine politische Auseinandersetzung mit dem aktuellen Deutschland.
Es ist ja auch eigentlich total spannend, dass Maurizio Cattelan jetzt nach Berlin kommt. Also er hat ja den Preis der neuen Nationalgalerie, den Preis der Nationalgalerie gewonnen. Das ist ja das erste Jahr, dass sie den Preis so verändert haben. Also früher war der Preis der Nationalgalerie eher für jüngere Künstler und war eigentlich so ein super Karrieresprungbrett. Jetzt wird er so einem Künstler für sein Lebenswerk verliehen zum ersten Mal. Und also ich finde es eigentlich nicht so spannend, das so zu ändern, weil ich das eigentlich schade finde für den, ja, also auch für die Idee, dass man jemanden unterstützen will. Auf der anderen Seite ist so eine Cattelan-Ausstellung in Berlin natürlich auch cool. Also wir hatten noch nie eine große Ausstellung von ihm. Er war hier sehr prägend, hat da eine Berlin-Biennale gemacht. Sebastian, wann war die nochmal?
Oh, es war die vierte Berlin-Biennale, aber in welchem Jahr die war?
Genau, also jedenfalls hat er vor vielen Jahren mal eine Berlin-Biennale hier gemacht und das ist eigentlich eine der legendärsten Biennalen überhaupt. Die hat er damals zusammen mit Massimiliano Gioni und der Kuratorin Alice Subotnik gemacht. So die ganze Auguststraße entlang. Und das war halt noch so, es ist vielleicht auch so ein bisschen, da ist man so ein bisschen nostalgisch, das ist so ein Berlin, was wir alle so wahnsinnig geliebt haben. Ne? Dieses Berlin, wo man noch so in die offenen Räume reinkommt, wo noch so viel unfertig ist, wo noch so viel altes Zeugs rumsteht und dann die Kunst da reinkommt und so. Das ist halt so eine schöne Erinnerung. Und jetzt kommt halt Cattelan und jetzt wollen wir mal sehen, ob er, ja, ob das wieder so schön wird oder ob man so denkt, okay, jetzt stellt er da halt seine Hits hin und die Nationalgalerie sieht ganz schön leer aus. Also ich bin super gespannt, wie das wird.
Ich habe gerade nachgeschaut, es ist genau 20 Jahre her, 2006.
Oh mein
war
Gott.
Die Biennale, die er mit kuratiert hat. Ja, ganz, ganz spannend wird sicherlich auch die Ausstellung über Kreuzberg im Gropiusbau. Elke, was gibt's darüber schon zu sagen?
Das ist wirklich total spannend. Und zwar gibt es da die Idee, dass man die Kunst der Migranten der 1970er und 1980er Jahre zeigt. Also es ist ja so, dass also gerade die Kunst der damals genannten Gastarbeiter, die wurde damals eigentlich gar nicht so richtig ernst genommen von der Kunstszene. Man hat die irgendwie nicht reingelassen. Es war halt oft realistisch gemalte Sachen. Auch so ein bisschen, sieht so ein bisschen aus wie sozialistischer Realismus. Oder es ist halt auf jeden Fall nicht diese coole, konzeptuelle oder auch abstrakte Kunst, die damals in Berlin, in West-Berlin so angesagt war, sondern es war halt was anderes. Und deswegen ist es praktisch nicht wirklich Teil der Kunstgeschichte. Aber jetzt gibt es so eine große Bewegung, das aufzuarbeiten. Und der Gözay Doktas, der Kurator, der hat das auch schon im MMK in Frankfurt eine sehr schöne Ausstellung co-kuratiert. Jetzt hat er gerade auf der Manifesta auch was dazu gemacht. Und jetzt macht er halt zusammen mit Patricia Danner vom Gropiusbau dann diese Ausstellung in Berlin. Und ich bin da total gespannt drauf, weil ich meine, Berlin ist einfach ein Ort, wo so viel passiert ist. Und wir haben eins der Gemälde auch auf unser Cover vom Sonderheft genommen. Das ist so eine, da sieht man so die Fassade, eine Fassade von einem typischen Haus in Kreuzberg an der Adalbertstraße. Man sieht so ganz sorgfältig gemalt, wie so der ganze Putz abblättert, unten so ein Gemüseladen drin. Die Frauen gucken aus den Fenstern. Also es ist, finde ich, ein wahnsinnig schönes Bild, was aber auch echt, ja, ich glaube, man erst jetzt mit dieser Distanz auch so würdigen kann, wie schön das eigentlich ist.
Ergänzungen?
Also zum einen war sofort klar, es läuft ja bei uns immer so, der Artdirektor schickt dann an Elke und mich verschiedene Vorschläge für ein Cover. Das sind so 3 bis 8 verschiedene Vorschläge. Und dann geht es immer hin und her, ja, ich finde Nummer 4 toll und nicht Nummer 5 und so. Und am Ende haben wir eine Lösung. Aber in dem Fall waren wir uns sofort einig, das ist das Cover. Es sieht halt aus wie Paris. Also Berlin wird da auf so eine ganz komische Art schöner gemacht, als es eigentlich ist. Und Kreuzberg insbesondere auch schöner, als ich es in Erinnerung habe teilweise. Genau. Und wie Elke schon sagte, es ist ein vergessener Teil der Kunstgeschichte, der aber unbedingt erzählt gehört und der auch gerade auf der Berlin Art Week, finde ich, total gut passt, weil man da einerseits so einen internationalen Blick hat mit Catalan, so einen globalen Star, aber dann auch wirklich eine total interessante lokale Kunstgeschichte, die aber genau den gleichen Rahmen und Aufmerksamkeit auch verdient.
Es gibt noch einen anderen großen Themenkomplex jetzt. Also grundsätzlich ist es ja so, dass es bei der Berlin Art Week nicht so ist, dass alle sich irgendwie absprechen, sondern es jede Institution oder jeder Ort arbeitet nach dem, was sie dort tun. Aber trotzdem scheint es da irgendwie so einen Fokus jetzt doch zu geben. Und zwar auf einem anderen Thema, und zwar auch dem Ostthema, was ja bei der Biennale in Venedig auch schon im Deutschen Pavillon Thema war mit Werken von Song Thieu und Henrike Naumann. Ist das jetzt quasi eine Erweiterung in Berlin, da den Fokus so drauf zu legen, oder gibt es da eine Überschneidung?
Also, naja, Themen liegen ja nicht so in der Luft, aber es ist natürlich ein Thema, mit dem sich Deutschland seit Jahren einfach beschäftigt und beschäftigen muss, auch die Wiedervereinigung, die Folgen der Wiedervereinigung. Und dass es jetzt erst in der Kunst angekommen ist, ist eigentlich erschreckend dafür, dass die Kunst immer denkt, sie sei so wahnsinnig avantgardistisch und vorneweg. In Venedig, du hast es ja angesprochen, war der Deutsche Pavillon diesmal von 2 Künstlerinnen bespielt und von einer Künstlerin kuratiert, die alle 3 eine Ost- oder so Nachwendebiografie haben. Das ist ja auch nicht ein Thema Osten. Es sind ja viele, viele Aspekte und Facetten, die dahinter stecken. Das wird jetzt so nach und nach aufgearbeitet. Und auf der Berlin Art Week gibt es jetzt eine tolle Ausstellung der IFA-Galerie zum Beispiel. Da geht es um das Zentrum für Kunstausstellungen, das die DDR gegründet hatte, Anfang der 70er Jahre. Das war eine Zeit, als die DDR gemerkt hat, mit Kunst kann man einerseits Devisen reinholen, also Geld, und auf der anderen Seite ist es auch so eine Art diplomatische Softpower, mit der man sich auf der Venedig-Biennale präsentieren kann, mit der man irgendwie zeigen kann, wer man ist und was man will. Deshalb hat die DDR damals dieses Zentrum gegründet, und jetzt in der Ausstellung in der IFA wird dann zum Beispiel geguckt, was haben die gezeigt, was haben die nicht gezeigt, wie sind die Künstler in der DDR mit Zensur oder mit Einschränkungen umgegangen, wie haben die umschifft, wie haben die da vielleicht auch so spannende Umwege gefunden, um diese staatliche Kontrolle halt zu durchbrechen. Und genau, das ist eine der Ausstellungen, die es gibt. Und also wenn das so der Blick in die Vergangenheit der DDR ist, gibt es dann noch eine Doppelausstellung im Neuen Berliner Kunstverein und im Schinkel-Pavillon, die eigentlich auf die Gegenwart mehr schauen und sagen, was ist der Osten eigentlich heute als so Projektionsfläche, was ist damit gemeint, was verbinden wir damit an Erwartungen, welche Vorurteile gibt es? Und da geht es dann einerseits um so DDR-Erinnerungspolitik und wie die heute fortgeführt wird. Es geht aber auch um Antisemitismus und um aktuelle politische Fragen.
Ich hatte auf jeden Fall in meiner in Liste der Ausstellungen oder Galerien, die ich besuchen möchte, auf jeden Fall noch die Stiftung der Berliner Volksbank drauf. Da geht es auf jeden Fall um Kunst von Menschen aus Vietnam.
Es geht um den Austausch zwischen Künstlern in Vietnam und der DDR. Die waren ja als Brüderstaaten sozialistisch miteinander verbunden und darum geht es dort.
Genau, Elke, du hattest am Anfang auch gesagt, dass man nicht nur Kunst sich anschauen kann, sondern man kann Kunst auch kaufen. Am Donnerstag wird auch die Positions eröffnet. Wie sieht es mit dem Kunstmarkt aus?
Ja, also die Berlin Art Week wird zunehmend auch ein interessanterer Moment auch für den Kunstmarkt. Also erstmal gibt's halt die Positions. Das ist eine sehr schöne Messe, die immer im alten Flughafengelände Tempelhof stattfindet, wo ich immer ganz besonders nett finde, die sogenannten Academy Positions. Das heißt, da sind so Nachwuchsleute, so Leute von den Kunstakademien. Das ist für uns natürlich auch immer spannend, weil wir immer, ja, uns für junge Künstlerinnen und Künstler interessieren. Das ist ein schöner Ort dafür. Und aber auch die Galerien, die sonst ja das Gallery Weekend im Mai als wichtigsten Moment haben, haben jetzt auch im Herbst wirklich so nochmal einen zweiten Anknüpfungspunkt oder einen zweiten Abend, wo wirklich gute Ausstellungen eröffnen. Also ich freue mich da zum Beispiel auf Leiko Ikemura bei CFA oder auch Katharina Sieverding bei Thomas Schulte. Es gibt da einige wirklich tolle Ausstellungen, die ich mir auf jeden Fall anschauen werde.
Die Berlin Art Week, die gibt es ja jetzt seit 15 Jahren. Sie feiert in diesem Jahr so ein kleines Jubiläum. Wie habt ihr die vergangenen Jahre erlebt? Wir haben jetzt auch schon so ein bisschen zurückgeschaut. In euren Antworten hat man es auch gehört. Es gab so in Berlin, wo sich alle nachsehnen. Genau, wie habt ihr die Berlin Art Week in den vergangenen Jahren erlebt?
Ich finde, sie hat sich gemacht. Also sie ist ja wirklich entstanden aus so einem Gefühl heraus, schon damals, oh Gott, die Berliner Kunstszene schlafft ein bisschen ab, weil damals die ja diese große Messe zugemacht hat. Und man hatte erstmal dann nicht so richtigen Ersatz und man dachte, okay, was machen wir jetzt? Und dann haben sie ja einfach, also letztlich die Berlin Art Week, die schafft ja keinen Inhalt, sondern das ist ja einfach nur wie so eine Klammer, die das, was sowieso entsteht, nochmal marketingtechnisch und kommunikativ ordentlich kommuniziert und die halt einen Anlass schafft, dass wirklich dann da alle Leute kommen, dass da die Eröffnungen sind oder so. Und ich glaube, am Anfang waren auch viele Institutionen und auch gerade die Galerien und so waren so ein bisschen skeptisch nach dem Motto, ach, müssen wir da jetzt mitmachen, was passiert denn da überhaupt? Und ich glaube, es hat sich über die Jahre schon sehr etabliert, weil auch, glaube ich, alle Player verstanden haben, dass man solche Momente braucht und dass man auch so einen gemeinsamen Moment braucht, wo dann wirklich alle mitmachen und man halt nicht dieses typische, ach nee, für uns ist das nichts, was man in Berlin schon manchmal hat. Also, dass das einfach weg ist, sondern dass die Leute wirklich sich auch freuen und alle wissen so, jetzt passiert was und dann auch alle losrennen. Also es funktioniert mittlerweile schon viel besser als so in den ersten Jahren.
Was sich auf jeden Fall auch geändert hat, ist, finde ich, so eine Ernsthaftigkeit ist da reingekommen. Also dieses freiwillige Kommen, wir machen das mal zusammen und ja, lustig, dann hat man eine Woche mit Partys und so weiter. Das ist natürlich immer noch da und auch schön und gut. Aber mittlerweile steht die Kunst und die Kultur ja auch mit dem Rücken zur Wand. Also der politische Gegenwind ist extrem, nicht nur von den Parteien, die noch nicht regieren, von denen eh, also dann wird es ja richtig übel. Aber auch von den Parteien, die regieren, also die Sparmaßnahmen, die bedeuten ja immer auch, also Sparmaßnahme bedeutet ja, wie viel Wert messen wir einer Sache gesellschaftlich bei? Und wenn die Politik sagt, wir können da ein paar Millionen einsparen, dann heißt es halt, da sind gewisse Dinge verzichtbar. Und die Aufgabe der Berlin Art Week ist halt zu beweisen, dass diese Dinge nicht verzichtbar sind. Gesellschaftlich, kulturell, bildungstechnisch, psychologisch, für die ästhetische Fortbildung und so weiter, aber auch rein wirtschaftlich muss halt immer wieder und auch verstärkt darauf hingewiesen werden, Kultur ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für Berlin. Es ist einer der wichtigsten Gründe, warum überhaupt Menschen nach Berlin kommen und hier Geld ausgeben. Und das sind so Dinge, über die hat man sich vor 15 Jahren oder wir vielleicht auch als so naive Feuilleton-Journalisten vielleicht ein bisschen weniger Sorgen gemacht. Aber mittlerweile ist es echt so, ja, das Wasser steht bis zum Hals. Und es ist gut, dass man wirklich so kräftig zusammen sich da behauptet. Und ich bin mir auch sicher, die Berliner Kultur und Kunst wird sich behaupten, einfach weil es das Beste ist, was die Stadt hat.
Ähnliches hört man auch aus den Antworten von Mona Steele raus. Für sie sei die Berlin Art Week ja vor allem auch eine Geschichte von gemeinsamen Kräften, wie man hier nochmal hört.
Es war damals total einzigartig, also auch so eine verwaltungsübergreifende Verantwortung für den Kunststand, damals von Kultur und Wirtschaft, die dann gemeinsam mit den damals wirklich maßgeblichen Institutionen der Stadt und den zwei verbliebenen Kunstmessen, ABC und Preview, gesagt haben, wir machen gemeinsame Sache. Es waren damals 11 Partner und im Laufe der Jahre kamen dann immer neue Partnerinnen hinzu. Die Projekträume und freien Initiativen wurden auch immer stärker eingebunden. Private Sammlungen haben ihre Türen geöffnet und es sind immer neue Formate entstanden, die wir jetzt zum Beispiel seit ein paar Jahren in der Sektion Featured vor allem präsentieren. Das sind Jury ausgewählte Projekte. Da gibt es Kunst an ganz ungewöhnlichen Orten, ganz viele Neuentdeckungen, neue Akteure, ungewöhnliche Orte, U-Bahn-Vitrinen, Kirchen, Performances in Hotelsuiten, Botschaften im öffentlichen Raum.
Ja, alle gemeinsam, sagt Mona Steele, die hier eine einzigartige Kunstwoche schaffen und dadurch auch ja das gemeinsame Netzwerk stärken.
Und in Zeiten, wo es die Herausforderungen wachsen, also nicht nur im Kulturbereich, sondern auch Gesamtgesellschaft, finde ich gerade solche verbindenden Formate total relevant. Formate, die eben über die Differenzen hinweg dazu führen, dass Akteure an einem Strang ziehen. Darin liegt einfach eine sehr große Stärke. Und für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass die Politik sich auch klar bekennt zur Kultur und nicht nur die Berlin Art Week, sondern sich zur ganzen Kunststadt bekennt. Denn so eine herausragende Kunstszene ist absolut keine Selbstverständlichkeit.
Ja, mit diesem Appell würde ich das Gespräch gerne schließen. Ich freue mich auf einen wirklich tollen Kunstherbst mit vielen inspirierenden Momenten, tollen Ausstellungen und Begegnungen. Vielen, vielen lieben Dank euch beiden für das tolle Gespräch.
Sehr gerne.
Gerne.
Vom 9. September, also morgen bis Sonntag, den 13. September, findet wieder die Berlin Art Week statt. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal im Artikel zu dieser Folge und die Links dann wieder immer in den Shownotes. Viele der Ausstellungen sind übrigens kostenlos, gerade die Galerien. Bei manchen muss man sich anmelden, schaut da einfach nochmal ganz genau, was die Bedingungen sind. Ja, und wenn ihr es jetzt in dieser Woche nicht schaffen solltet, viele der Ausstellungen, die eröffnen ja gerade erst, laufen also noch den Herbst hindurch weiter. Kunst und Leben, den Podcast in Kooperation mit dem Monopol Magazin, den gibt es immer zweimal im Monat und zwar am Dienstag. Folgt uns gerne oder sagt es weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Produziert hat diese Folge Tim Schmutzler. Vielen Dank an dieser Stelle. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.